Willkommen beim Bildschweizer Podcast. Hier geht's um alles, was du verpasst. Wir halten dich auf dem Laufenden, ganz gewiss, mit News und Interviews. Verpass nichts. Der Weltschweizer Podcast, immer am Ball. Wir teilen Geschichten, groß und klein, überall. Von Politik bis hin zu Kultur und Sport. Wir bringen dir die Welt, so wie es sich gehört. Weltschweizer Podcast, hör mal rein, lass dich überraschen. Es wird nie langweilig sein, wir nehmen dich mit auf eine Reise weit und fern.
Herzlich willkommen zu Weltschweizer, dem Podcast, der die Stimmen der Welt zusammenführt, um kritische Themen zu beleuchten und globale Perspektiven zu teilen. Ich bin Luca Lorenzi und heute tauchen wir ein in die düstere Welt der Ratingagenturen. Ratingagenturen, Namen, die oft im Hintergrund schwelen, doch ihre Macht ist enorm. Sie haben die Fähigkeit, das Schicksal von Nationen, Unternehmen und sogar ganzen Kontinenten zu lenken. Aber wer sind diese Akteure im Schatten? Und welche Auswirkungen haben ihre Entscheidungen auf das Leben von Milliarden Menschen weltweit? In dieser Episode untersuchen wir die vernichtende Macht der Ratingagenturen. Wir fragen uns, wie es sein kann, dass eine Handvoll Unternehmen so viel Einfluss auf die globalen Finanzmärkte haben. Bleiben Sie dran, denn in dieser Folge von Weltschweizer decken wir auf, wie die Ratingagenturen die Welt im Griff haben.
Sie sind gefürchtet und umstritten. Ratingagenturen. Sie sind nicht zu umgehen, denn sie bewerten fast das gesamte Kapital dieser Welt.
Das ist eine unvorstellbare Macht, die ist größer als jede Armee sie darstellen kann.
Drei große Agenturen beherrschen den Markt. Sie entscheiden, wer kreditwürdig ist und wer nicht, über Wohl und Wehe ganzer Staaten.
Ratingagenturen sind letztlich ein Brandbeschleuniger.
Sie sind fehlbar, sie übertreiben und sie haben alle natürlich am Ende materielle Interessen.
Sie haben Fehler gemacht mit kolossalen Folgen.
Wir haben rund 6 Millionen Dollar vom hart erarbeiteten Geld unserer Gemeinde verloren.
Immer wieder gibt es Kritik an ihrer Arbeit.
Wir haben einfach geglaubt, wir kriegen eine ordentliche Untersuchung über die verschiedenen Finanzstrukturen, die wir haben. Auch die haben wir nicht bekommen.
Ehemalige Mitarbeiter sprechen von einem System fast ohne Kontrolle.
Es ging alles. Jeder konnte tun, was er wollte.
Als Analyst hast du viel Macht, bekommst Aufmerksamkeit, bist ein Star.
Man kann immer noch fast würfeln, viel Geld verlangen, nichts hat sich geändert.
Dabei sollen sie neutrale Schiedsrichter der Weltwirtschaft sein. Wie gefährlich sind Ratingagenturen?
Kleine Häfen, beschauliche Orte. Die Nordseeküste in Friesland. Wir sind auf dem Weg zu jemandem, der viel Geld verloren hat, weil er einer Ratingagentur geglaubt hat. Es geht um 30.000 Euro, angelegt in Wertpapieren der US-Bank Lehman. Vor Jahren war Familie Hillebrand nach Farel gezogen, aus dem Ruhrpott in die Nordseeluft. Vor Ruhestand. Sie leben bescheiden. Bücher sind ihre große Leidenschaft.
Das ist aus diesem Hobby entstanden, die Bücher.
Wahnsinn. Wie viel sind denn das?
Schätze mal so um die 100.000.
Doch jetzt ist die Bank pleite. Die Wertpapiere wertlos, obwohl beides von der weltgrößten Ratingagentur mit gut bewertet war.
Und da haben Sie sich dann auch voll drauf verlassen?
Ja, natürlich. Lehman ist eine Bank, das ist eine große Bank, die kann gar nicht kaputt gehen. Außerdem ist sie auch von der Ratingagentur mit 3A bewertet. Wir wollten auch eine Sicherheit haben. Wir wollten also nicht 12% oder 15% Rendite haben und eine unsichere Sache, sondern wir wollten lieber ein bisschen weniger haben, aber dafür eine sichere Sache. Mhm. Weil wir eben gesagt haben, Es soll für unsere Altersversorgung sein.
Damit ist Hillebrands Traum vom sorglosen Ruhestand geplatzt.
Dieses Regenbuch, ja, habe ich in den USA gefunden. Das ist aus den ersten Jahren von Ronald Reagan.
Der 63-Jährige muss aus seinem Hobby notgedrungen ein Geschäft machen. So manchen kleinen Bücherschatz opfern. Hillebrand war früher beim TÜV als Gutachter. Kann nicht begreifen, dass Finanzexperten einer Ratingagentur so falsch liegen können. Die drohende Pleite einer Bank nicht rechtzeitig erkennen.
Eine Sachverständigengutachten, was zwei Tage bevor der Crash kommt, mit A beurteilt oder mit gut beurteilt, das kann gar nicht sein. Also wenn ich von meiner Sachverständigentätigkeit ausgehe, ist das, wenn ich dann ein Auto beurteile und sage, das ist in Ordnung, der fährt aus dem Tor raus und der fällt auseinander, das geht doch nicht.
Um sein Geld zurückzubekommen, musste er vor Gericht ziehen, klären lassen, ob er die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's überhaupt in Deutschland verklagen kann. Das BGH-Urteil sagte ja.
Und als Sie es bekommen haben, war es ein gutes Gefühl?
Oh ja. David gegen Goliath wieder. Der kleine David hat gewonnen gegen den Goliath.
Seine 30.000 Euro hat er damit noch lange nicht zurück. Nach der Grundsatzentscheidung beginnt jetzt Ende April der eigentliche Prozess. Darin wird geklärt, ob eine Ratingagentur für eine Bewertung haften muss. Ob Hillebrand tatsächlich sein Geld zurückbekommt.
Ich wäre natürlich froh, wenn ich meine 30.000 wieder zurückbekomme. Aber es ist auch schon ein bisschen Idealismus jetzt dabei. Ne? Aber einfach denen mal zu zeigen, so geht's nicht. Ne? Dass Standard & Poor's nicht einfach immer da stehen kann und wir sind die Hörgötter und bestimmen alles. Ne? Sondern dass man auch sagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Ne?
Wie er haben allein in Deutschland 50.000 andere Kleinanleger Geld verloren. Jürgen Hillebrand will Gerechtigkeit, selbst wenn das Urteil noch Jahre braucht. Und auch die Ratingagentur will das Verfahren bis zum Ende durchfechten, erklärt, ihre Bewertungen seien reine Meinungsäußerungen. Von Farel aus wollen wir einen Blick hinter die Kulissen der Ratingagenturen werfen.
Welche Bedeutung haben sie? Drei große Firmen beherrschen den Ratingmarkt. Sie bewerten gewerbsmäßig die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Konzernen, Ländern und von Wertpapieren. Solche, auf die der Rentner Jürgen Hillebrand reinfiel. Seine Crème de la Crème-Zertifikate von Standard & Poor's bekamen ein A+. Das heißt, dass er sein Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit verzinst zurückbekommen sollte. Jedes Ratingergebnis wird mit einem Benotungssystem festgehalten. Es reicht von dreifach A bis D, von sehr gut bis Ramsch und ist weltweit gültig. Doch seit der Lehman-Pleite und der Finanzkrise ist das Vertrauen in diese magischen Buchstaben massiv gesunken. Die Gründe dafür suchen wir im Zentrum des globalen Geldgeschäfts. Immer neue Details über die Rolle der Ratingagenturen während der Finanzkrise kommen hier ans Tageslicht. Wir treffen einen ehemaligen Mitarbeiter von Moody's, der weltweit zweitgrößten Ratingagentur. Eric Kolczynski will uns Einblicke in das Innenleben einer Agentur geben. Ihm sei gekündigt worden, nachdem er Missstände und deren Folgen, falsche Ratings, kritisierte.
Im Jahr 2007 hatten wir 3, 4, 5-mal so viele Bewertungen pro Analyst wie normalerweise. Das Volumen wurde immer größer, die Komplexität der Deals stieg. Wir hatten viel zu wenig Mitarbeiter dafür.
Was hieß das für die Qualität der Ratings?
Je größer der Zeitdruck, desto geringer sind natürlich die Reserven. Die Qualität der Ratings nimmt ab. Jeder, der unter Druck steht, schaut nicht mehr so genau hin, arbeitet flüchtiger, als er das vielleicht vorher gemacht hätte. Man lässt Schritte aus, möglicherweise notwendige Schritte. Und ich glaube, dass am Ende alle nur noch das absolute Minimum gemacht haben.
Und das war der Grund für die Fehler?
Nein, ich denke, der Hauptgrund ist sogar noch schlimmer. Es war die Unfähigkeit der Ratingagenturen, Nein zu einer Transaktion zu sagen.
Denn jede Transaktion bringt viel Geld. Bis zur Finanzkrise machen die Agenturen Milliardenumsätze. Die Agentur Moody's hat ihre Zentrale im neuen World Trade Center Komplex. Kolczynski bewertet damals hochkomplizierte, schwer zu durchschauende Finanzprodukte. Bei einem hochriskanten Papier sagte er Nein.
Ich sagte damals, ich kann das nicht verstehen. Ich glaube nicht, dass unsere Methoden dafür geeignet sind. Wir können das nicht machen.
Sie haben das dann Ihrem Vorgesetzten gesagt?
Ja, ich habe gesagt, ich kann das nicht raten.
Was passierte dann?
Ich wurde aufgefordert, das zu überdenken. Aber ich blieb bei meinem Nein. Das war im September. Im Oktober wurde ich gebeten, diesen Platz zu räumen.
Moody's verlor dieses Geschäft an die Konkurrenz.
Mein abgelehnter Deal wurde von der Agentur Fitch geratet. Also kein Problem für die Banker.
Solche Geschäfte stürzen die Welt 2008 in die Finanzkrise. Erst jetzt werden Kontrollen verstärkt. Nicht genug, meint Kolschinski.
Jetzt musst du ein bisschen transparenter arbeiten. Du musst mehr Papiere archivieren, aber die Möglichkeit, ein Rating quasi auszuwürfeln, besteht noch immer. Heute musst du eben zugeben, dass du das machst. Aber man kann eigentlich fast immer noch würfeln und dafür viel Geld verlangen. Daran hat sich nichts geändert.
Drastische Worte über die Arbeit von Ratingagenturen.
Wir werden nach Frankfurt und London verwiesen, als wir die wichtigsten Agenturen um Interviews über ihre Rating-Methoden bitten. Bei Moody's, Kolschinskis Ex-Arbeitgeber, bekommen wir trotz mehrmaliger Nachfrage nur Absagen. Auch die größte Ratingagentur, Standard & Poor's, will nicht mit uns sprechen. Nur die Nummer 3 der Agenturen, Fitch Ratings, stimmt einem Interview zu. Ihr Firmensitz gleich neben der Deutschen Bank, einem ihrer Kunden. Anders als noch zur Zeit der Lehman-Pleite und der Finanzkrise ist man hier überraschend selbstkritisch.
Da wurden Marktentwicklungen falsch eingeschätzt. Also, wo man einfach gesagt hat, man hat nicht erkannt, dass die Liquidität in einem gewissen Markt, also die Verfügbarkeit von Finanzierung, Refinanzierung für diese Banken, so schnell aus dem Markt verschwinden kann. Das konnte man sich nicht vorstellen. Also das sind, wo man einfach Fehleinschätzungen im analytischen Bereich getroffen hat.
Und auch Fitch hat da Fehler gemacht, sagen Sie?
Ja, ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Wenn ein Unternehmen oder eine Bank mit einem guten Rating scheitert, dann würde ich das als Fehler bezeichnen.
Wir lernen, Ratingnoten werden auf der Basis von Daten ausdiskutiert. In Sitzungen, sogenannten Komitees. Und am Ende stimmen die Analysten über die Note des jeweiligen Kunden ab.
Es ist keine Formel. Also es ist in dem Sinne kann man auch nicht sagen, ob ein Rating korrekt oder unkorrekt ist, weil es ist keine Gleichung, in der man nach einer Unbekannten auflöst, die das Rating ist. Und dann zu einem Schluss kommt, jetzt habe ich die Daten eingefüllt, jetzt komme ich zu dem Rating, es muss dieses Rating sein, ich kann Haken dahinter machen, ist es richtig oder falsch. Die Gewichtung letztendlich bleibt immer noch dem Komitee oder den Analysten zum großen Teil überlassen.
Das heißt, ein Rating beruht nicht allein auf Fakten, sondern in hohem Maße auch auf den Meinungen von Analysten. Und diese können sich täuschen. Trotz Finanzkrise dient dieses System weltweit als Grundlage zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit.
Keiner kommt an ihnen vorbei, erklärt der unabhängige Finanzexperte Dirk Müller. Er kennt das Geschäft mit dem Geld. Fast 10 Jahre hat er an der Frankfurter Börse gearbeitet. Und er kennt die Ratingagenturen, weiß, warum sie so mächtig sind.
Der amerikanische Kapitalmarkt ist der wichtigste Kapitalmarkt der Welt. Wer immer an große Geldtöpfe ran will, kommt um diesen amerikanischen Kapitalmarkt, die Pensionskassen, nicht herum, um dort um Geld zu bitten. Ein amerikanisches Gesetz besagt, dass man von einer in den USA zugelassenen Ratingagentur sich bewerten lassen muss. Nur dann hat man Zugriff auf diesen amerikanischen Kapitalmarkt. Und so muss also jeder große Emittent von einer in den USA zugelassenen Ratingagentur sich bewerten lassen, sonst hat er keine Chance.
Je schlechter das Rating, umso schwieriger und teurer wird es, sich neues Geld zu beschaffen.
Die Ratingagenturen gehören zu den mächtigsten Organisationen dieser Erde. Sie entscheiden, wer auf dieser Welt Geld bekommt und wer nicht und wenn ja, zu welchem Preis. Und das ist eine Macht, die hat keine Armee der Welt.
Ein Rating ist zum Beispiel für Versicherungen und Pensionsfonds gesetzlich vorgeschrieben. Sie dürfen nur dann Geld investieren, wenn die Anlage ein gutes Rating hat.
Und für wie gefährlich halten Sie die Ratingagenturen?
Sie sind ausgesprochen gefährlich, wenn sie die falschen Urteile fällen oder keine neutralen Urteile. Und die Ratingagenturen sind keine supranationalen Organisationen von Gottes Gnaden, sondern private wirtschaftliche Unternehmen, die Geld verdienen wollen.
Und das tun sie weltweit und auch in Deutschland. Fast alle DAX-Konzerne unterwerfen sich diesem System. Ein lukratives Geschäft für die Ratingagenturen, wie wir aus einer Preisliste erfahren, die uns zugespielt wird. In dieser Liste beginnt ein Rating bei 50.000 Euro. Je nach Bilanzsumme zahlen Großkonzerne schnell mal eine 500.000 Euro und mehr. Noch teurer sind strukturierte Finanzprodukte, jene, die auch die Finanzkrise auslösten. Wir versuchen mit vielen Unternehmen über die Arbeit der Ratingagenturen zu reden, auch mit unzufriedenen Ex-Kunden, bekommen aber nur Absagen.
Am Ende finden wir doch noch jemanden, der offen redet. 30 Kilometer südlich von München, in Weyarn. Die kleine Gemeinde hat sich 2009 von Standard & Poor's beurteilen lassen. Man wollte sehen, ob man potenzielle Finanzinvestoren anlocken könnte. Der Bürgermeister erzählt uns gern von seinem Abenteuer mit der weltgrößten Agentur. Gekostet hat das Rating 20.000 Euro. Michael Pelzer erinnert sich noch genau, wie das damals abgelaufen ist. Erst wurde nur telefoniert. Dann schickte Standard & Poor's zwei Analysten in die bayerische Provinz.
Man muss sich vorstellen, saßen die beiden hier.
Mehrere Tage haben sie im großen Sitzungssaal gesessen und zusammen Akten gewälzt.
Sie sehen hier, also Chance, das ist die Liste. Eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten.
Sie mussten schon ziemlich viele interne Informationen liefern.
Also wir haben im Prinzip haben wir uns ausgezogen, ja. Das waren zwei nette Menschen, zwei junge Menschen. Der eine nannte sich Direktor, der andere war wohl sein Hilfsmensch. Aber ganz sympathische junge Leute, die nicht den Eindruck vermittelten, jetzt irgendwo, sie waren sehr nadelgestreift, gut, aber das sind die alle wahrscheinlich.
Wochen später kommt der Ratingbericht, gerade mal 10 Seiten lang. Erst wundert sich Bürgermeister Pelzer, dann ärgert er sich. Der Bericht strotze vor Fehlern. Ein Satz reißt einfach ab, es gibt Tippfehler. Außerdem passen Erklärungen im Text nicht zu den dazugehörigen Zahlen in der Tabelle.
Mit einem Wort, was sagen Sie, welche Qualität hat der Bericht?
Der ist schlecht. Der ist nicht das, was man erwartet hat und auch nicht das, was man uns am Anfang damit an Hoffnungen verbunden hat. Das habe ich Ihnen damals auch gesagt, die ganze Tabelle könnt ihr einstampfen, die hilft uns nichts. Erstens sind die Zahlen falsch und zweitens sind die Schlüsse, die ihr zieht, falsch.
Was haben Sie da gesagt, die Analysten?
Na gut, die zwei, die haben halt, müssen wir nochmal schauen und so weiter, aber es waren so diese klassischen Ausreden, wobei die ja selten Ausreden gebrauchen, in der Regel reagieren die sofort gegen. Ne?
Vor allem haben sich die Analysten gegen das Filetstück der Gemeinde gewehrt. Direkt hinter Rathaus und Kloster hatte die Gemeinde vor Jahren ein großes Grundstück gekauft. Bald wird gebaut, 38 Wohnungen, Quadratmeterpreis bis 3.500 Euro. Der Verkauf des Grundstücks war ein richtig dickes Geschäft.
Also wir bekommen deutlich mehr, als wir damals investiert haben. Und wir bekommen auch deutlich mehr, als wir bekommen würden, wenn wir es damals auf die Bank gelegt hätten. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Das war in der Checkliste nicht drin. Diese Möglichkeit, Geld nicht auf ein Konto oder auf einen Fonds oder auf was weiß ich, in Wertpapiere anzulegen, das ist für die außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Und deswegen haben sie uns expressis verbis erklärt, sie werden das nicht werten.
Immerhin, ein AA- kommt am Ende raus. Den Vertrag mit Standard & Poor's hat er wenige Tage nach Erhalt des Berichts gekündigt. Einmal Rating und nie wieder, hat Bürgermeister Michael Pelzer danach gesagt.
Wie reagiert Standard & Poor's? Wir fragen erneut nach einem Interview. Nach tagelangem Hin und Her kommt doch noch eine Zusage. Wir wollen mehr über die Methoden des Ratings erfahren. Zunächst aber die Sache mit dem Rating im bayerischen Weyarn klären.
Das hatten wir in unserer Anfrage auch so angekündigt.
Das war der Bericht.
Ich kenne die Fälle.
Sie kennen die Fälle. Weyern und Irschenberg. Aber da wollte ich Sie ganz, gucken Sie gerade noch mal rein, ganz kurz noch mal fragen. Die Bürgermeister, also der eine zumindest, sagt, er war ein bisschen enttäuscht über die Qualität der Analyse. Können Sie nicht?
Kann ich nicht zur Stellung nehmen.
Was mir als Nicht-Finanzexpertin aber zumindest auffällt, ist, dass die im Text gezogenen Schlüsse nicht mit den Zahlen der Tabelle übereinstimmen.
Es tut mir sehr leid, aber ich bin kein Analyst. Ich bin auch nicht der Analyst, der hierfür zuständig ist.
Später erklärt Standard & Poor's,
wir kommentieren zurückgezogene Ratings nicht weiter.
Und zum Grundstück heißt es,
gemäß unseren Ratingkriterien fällt Vermögen in Form von Grund und Boden nicht unter liquide Mittel.
Wie sieht überhaupt die Verteilung von Fakten und Meinungen aus?
Ratings bestehen grundsätzlich aus einem quantitativen Ansatz, das heißt eine klassische Bilanzanalyse, und einem qualitativen Ansatz, wie zum Beispiel die Stellung des Unternehmens im Wettbewerb. Ratings sind keine absolute Einschätzung von Bonität, sondern sie sind relative Einschätzungen im Vergleich zu dem Wettbewerb. Im Allgemeinen kann man sagen, dass für höher geratete Unternehmen wir ungefähr bei 50-50 liegen. Vielleicht überwiegt dort ein wenig die qualitative Einschätzung.
Demnach ist es mal mehr Meinung und mal mehr Mathematik. Schwer nachvollziehbar, wann was mehr Gewicht hat.
Viele sagen, dass die Finanzkrise mit durch die Ratingagenturen verstärkt und ausgelöst worden ist. Haben Sie gar nichts falsch gemacht?
So möchte ich nicht verstanden werden. Es ist nicht so, dass wir gar nichts falsch gemacht haben. Wir haben genau wie viele andere am Markt die Parameter, die zu unseren Ratings geführt haben und die letztendlich prognostizieren sollten, was in der Zukunft passiert, nicht richtig eingeschätzt. Insoweit sagen wir schon, dass unsere Annahmen damals nicht richtig waren, sich so nicht eingetreten sind und zu falschen Ergebnissen geführt haben.
Falsche Ratings füllen hunderte Seiten von Untersuchungsausschüssen mit dem immer gleichen Ergebnis.
Inkorrekte Bestnoten stellten eine der entscheidenden Ursachen für die Finanzkrise dar.
Das haben auch die US-Börsenaufsicht und der Kongress festgestellt. Zitate von Analysten zeigen, welcher Geist zu dieser Zeit herrschte.
Der Deal ist lächerlich. Er hätte von Kühen strukturiert sein können und wir hätten ihn geratet.
Hoffentlich sind wir alle reich und in Rente, wenn dieses Kartenhaus zusammenbricht.
Wie konnte es so weit kommen? Hat niemand eine solche Entwicklung geahnt? Unsere Recherchen führen uns zu einem ehemaligen Mitarbeiter der amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht. Rick Roberts forderte schon vor 20 Jahren schärfere Kontrollen für die Agenturen, kritisierte öffentlich fehlende Regeln und Vorschriften.
Wir hatten begrenzte Möglichkeiten, die Ratingagenturen zu beaufsichtigen. Das war meine Sorge. Wir übten keinerlei Aufsicht aus, nutzten noch nicht einmal das bisschen Autorität, das wir hatten. Wir brauchten auch mehr Befugnisse, um unsere Aufgabe überhaupt erfüllen zu können.
Erst als die Fehler dramatisch zunahmen, seien die Behörden aktiv geworden. Doch da wäre es schon zu spät gewesen. Roberts hält Ratings heute zwar für notwendig, ist aber skeptisch, was ihre Verlässlichkeit betrifft.
Man sollte sich nicht ausschließlich auf sie verlassen. Sie können ein Teil der Beurteilung sein, aber sie sollten nicht die einzige Grundlage sein, weil sie eben nicht perfekt sind.
Deshalb warnt Roberts auch jetzt noch. Der Einfluss von Ratingagenturen müsse weiter begrenzt werden. Was muss geändert werden?
Meine größte Sorge ist nach wie vor, dass die Finanzregeln und Gesetze immer noch vorschreiben, dass Meinungen von Ratingagenturen eingeholt werden müssen.
Zwanzig Jahre später und fünf Jahre nach der Finanzkrise bewerten die Agenturen immer noch ohne eigenes Risiko. Immer mehr Agenturmitarbeiter packen öffentlich aus, unter Eid und berichten von unglaublichen Vorgängen.
Ratings waren nicht mehr aktuell und deshalb nicht verlässlich.
Bestimmte Bereiche seien notorisch unterbesetzt, unterbezahlt und überarbeitet gewesen.
Das war bis zur Finanzkrise. Und jetzt
hat die Kritik zu einem Umdenken geführt. Eine halbe Autostunde von Manhattan entfernt. Auf Long Island lebt jemand, der erst zum Höhepunkt der Krise bei Standard & Poor's eingestiegen ist. Mitte 2008 übernahm David Jacob beim Branchenriesen eine Abteilung für strukturierte Finanzprodukte mit 500 Mitarbeitern. Damals wollte er verlorenes Vertrauen wettmachen.
Kurz nachdem ich da angefangen hatte, ging ich auf eine große Konferenz. Und da waren ein paar Damen, die sahen mich, sahen meine Karte und sagten, Standard & Poor's, oh, ihr Typen habt doch die Krise verursacht. Ich sagte, Moment, ich habe erst bei S&P angefangen. Aber ich werde versuchen, die Dinge wieder unter Kontrolle zu bringen.
Doch die internen Strukturen seien in keinem guten Zustand gewesen. Jacob erinnert sich, dass es zum Beispiel kein vernünftiges System gab, bestehende Ratings zu überwachen.
Wir bauten also analytische Systeme auf, die es nicht gab. Als ich anfing, waren die Systeme zur wirklichen Analyse und Kontrolle der Bonitäten in überhaupt keinem guten Zustand.
Also gab es keine Regeln, wie man ein existierendes Rating überwachen sollte?
Es gab keine Regeln.
Unglaublich.
Ratingagenturen waren bis 2006 nicht wirklich reglementiert. Eine Regulierung des Geschäfts der Ratingagenturen war fast nicht vorhanden. Es gab keine Kriterien. Die Regulierung war willkürlich, wie eine Art Heimarbeit. Es war keine regulierte Branche, wenn man an Maßnahmen der Überwachung denkt. Jeder konnte tun, was er wollte. Es ging alles.
Tatsächlich alles?
Ja, es ging alles.
David Jacob erzählt von einem Kollegen. Er sollte zur gleichen Zeit bei Standard & Poor's neue Kriterien für alle Bewertungen aufstellen.
Ein Kollege nahm sich nach und nach jeden Sektor vor. Erst strukturierte er Finanzen, dann ging er zu Banken und Unternehmen über. Bereich für Bereich führte er strengere Kriterien ein. Als der Markt für hypothekengesicherte Wertpapiere wieder stärker wurde, besonders in den Jahren 2010 und 2011, begann S&P Marktanteile zu verlieren. Das ist ziemlich gut dokumentiert. Das ist für eine Ratingagentur schwer zu akzeptieren, zu sagen, wir werden einfach Marktanteile verlieren.
Und dann?
Naja, ich denke, es gab einen Wandel in den Kriterien. Sie waren dann weniger streng als zu meiner Zeit. Sie wurden verändert und die Marktanteile sind wieder gestiegen.
Vorwürfe, mit denen wir Standard & Poor's konfrontieren. Man erklärt uns,
dass wir damals die Systeme hatten, die uns die Ratings regelmäßig wieder zur Neuanalyse vorlegten.
Weiter heißt es,
es gab kein Zurückdrehen von verschärften Kriterien.
Jacobs Stelle wurde 2012 eingespart. Wegen der umstrittenen Ratings klagte das US-Justizministerium gegen Standard & Poor's. Jacob ist hierfür wichtiger Informant.
Weltweit war bisher erst eine einzige Klage gegen Ratingagenturen erfolgreich. Um davon zu erzählen, muss man bis ans andere Ende der Welt reisen. Bis nach Sydney. Und dann noch einmal ein paar hundert Kilometer weiter westlich, nach Neu-Süd-Wales. Parkes heißt die Gemeinde mit gerade 15.000 Einwohnern. Schon einmal schrieb man hier Weltgeschichte. 1969 wurden von hier die Bilder der ersten Mondlandung um die Welt geschickt. Der Bürgermeister von Parkes, Ken Keith, war damals noch ein Teenager. Hätte nie geahnt, dass auch er mal Geschichte schreibt. Finanzgeschichte. Im Hauptberuf Schafzüchter und Farmer hat er sich mit der weltgrößten Ratingagentur angelegt. Doch bevor er davon erzählt, will er zeigen, wie hart das Leben und Arbeiten in seiner Gemeinde ist. Jedes seiner Schafe wird dort geschoren, wo leicht Entzündungen entstehen können.
Wie viele Tiere haben Sie?
Wir haben insgesamt 4.000 Schafe, 2.500 erwachsene Tiere und 1.500 Lämmer. Und die werden zweimal im Jahr geschoren.
Ein wertvolles Produkt, erklärt Ken Keith. Vor allem die Merino-Wolle. Fast alles wird davon genutzt. Die Menschen aus Parkes sind sparsam. Hier weiß man Werte zu schätzen.
Da kommt nichts weg. Wir machen den ganzen Schmutz und das Fett raus. 70% der Wolle ist weniger verunreinigt, aber 30% muss man richtig gründlich reinigen.
Einen halben Tag Farmer, danach geht's ins Rathaus.
Ken Keith erzählt auf der Fahrt, wie man damals Gemeindegeld in Wertpapiere investiert hat, als sichere Anlage für die Zukunft. Parks hatte sich 2008 ganz auf das Gütesiegel von Standard & Poor's verlassen.
Wir haben damals verständlicherweise gedacht, das ist ein sicheres Investment mit diesen festverzinslichen Wertpapieren.
Doch auch die stellen sich als Ramsch heraus und stürzen Parks in eine schwere finanzielle Krise. Wichtige Projekte wie Straßen- und Brückenreparaturen können nicht ausgeführt, Schwimmbäder und Sportplätze nicht ausgebaut werden. Wie viel Geld haben Sie verloren?
Wir haben ungefähr 6,5 Millionen australische Dollar vom hart erarbeiteten Geld unserer Gemeinde verloren, weil diese Papiere besser bewertet waren, als sie hätten sein dürfen.
Deshalb verklagt die Gemeinde den Ratingriesen Standard & Poor's.
Wir dachten, wir sind im Recht. Wir fühlten uns benachteiligt, weil die Banken und Ratingagenturen keine Verantwortung übernahmen für die Fehler, die sie gemacht hatten und die Produkte, die sie verkauften.
Parks gewinnt. Erstmals wird eine Ratingagentur wegen eines falschen Ratings zu Schadensersatz verurteilt.
Die Richterin hat sehr deutliche Worte im Urteil gewählt. Die Produkte seien absonderlich kompliziert gewesen. Das sind sicher harte Worte, aber ich glaube zu Recht. Hier steht, das Rating war irreführend und betrügerisch.
1400 Seiten ist das Urteil lang. Darin steht auch, dass Standard & Poor's die Angaben der Bank ohne eigene Prüfung übernommen hat.
Wir wären sehr froh, wenn unser verlorenes Geld zu Verbesserungen in der Finanzwelt beitragen und beeinflussen könnte, wie die Dinge auf dieser Welt geregelt werden. Das wäre ein großartiges Ergebnis.
Parks könnte die mehr als 5 Millionen Euro sofort dringend gebrauchen. Doch Standard & Poor's erklärt uns, man wolle auch im Fall Parks bis zur letzten Instanz gehen.
Ratingagenturen haben nicht nur Kommunen, Anleger und Konzerne in Schieflage gebracht, sie haben auch Wirtschaftskrisen verstärkt, zuletzt in Europa.
Die mächtige Ratingagentur Moody's
hat die Kreditwürdigkeit portugiesischer Staatsanleihen erneut herabgestuft.
Den Daumen gesenkt hat gestern die Ratingagentur Standard & Poor's über die Eurozone.
Wir halten nichts von solchen Drohungen.
Was eine Ratingagentur macht, das ist in der Verantwortung der Ratingagentur.
Vor 25 Jahren wurden nur einzelne Länder von Agenturen bewertet. Heute bewertet allein Standard & Poor's 127 Staaten. Seit Beginn der Euro-Krise gibt es plötzlich auffällig viele Rating-Änderungen. Beinahe wöchentlich werden Bewertungen, Warnungen oder Ankündigungen für europäische Länder veröffentlicht. Allein in den letzten zwei Jahren zählen wir 140 Veränderungen. Sind so viele Ratings in so kurzer Zeit sinnvoll und gerechtfertigt? Diese Frage führt uns in die Schweiz, begleitet mal wieder von einer neuen Beurteilung.
Nach Standard & Poor's stufte nun auch Moody's die Kreditwürdigkeit von AAA um eine Stufe herab.
In einer wissenschaftlichen Studie an der Universität St. Gallen wurde die Qualität dieser häufigen Ratings überprüft. Professor Manfred Gärtner hat die Ratings zusammen mit einem Kollegen nachgerechnet.
Seit zwei, drei Jahren weiß man eben nicht mehr genau, also was sind wirklich die Fakten, die gewisse Entwicklung rechtfertigen und was ist einfach Marktpsychologie, die von bestimmten Seiten vielleicht auch willentlich, wissentlich oder unwissentlich geschürt wird.
Gärtner versucht, mit den Wirtschaftsdaten der Länder die Ratings nachzuvollziehen. Für den Zeitraum 1999 bis 2011. Ergebnis: Nach seiner Methode sind diverse europäische Länder gerade in der Euro-Krise weit strenger bewertet worden als vorher.
Also in Portugal hätte aufgrund des Konjunktureinbruchs, aufgrund aufbrechender Defizite durchaus eine Herabstufung um etwa eine halbe Ratingstufe erfolgen können. In Wirklichkeit ist Portugal, das sehen wir jetzt hier, um 8 Stufen heruntergestuft worden.
Rot die Ratings der Agenturen, blau die Methode nach Gärtner. Ähnlich dramatische Unterschiede analysiert der Professor auch für Spanien, Griechenland und Irland.
Ist ein falsches oder ein ungerechtfertigtes Rating aus Ihrer Sicht?
Also ich würde hier nicht mit den Begriffen richtig oder falsch operieren. Ich würde es als auffälliges Rating bezeichnen. Es ist ein Rating, das wir mit den in der einschlägigen Forschung gängigen Methoden, mit den dort verwendeten Variablen nicht nachzeichnen können.
Die Ratingagenturen weisen die Ergebnisse als unwissenschaftlich zurück. Die Studie, Bestandteil einer Doktorarbeit, wurde gerade von der Universität St. Gallen mit besonderem Prädikat ausgezeichnet.
Haben die Ratingagenturen mit ihren drastischen und sehr häufigen Ratings die Krise in Europa befördert? Auch andere wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis,
dass, obwohl Ratings auf einzelne Länder konzentriert waren, die Finanzmärkte der gesamten Eurozone unter Druck gerieten.
Denn fest steht, eine Herabstufung wird für das jeweils betroffene Land teuer. Wie teuer, das lassen wir uns von der Bremer Landesbank erklären. Was auf dem Markt der Staatsanleihen passiert, wenn Staaten runtergestuft werden, hat sich Chefvolkswirt Volker Hellmeier angeschaut. Die Zinsen für neue Kredite steigen dann sofort an.
Wir haben das Beispiel bei Irland gehabt, einen Anstieg von 12,6% auf 14%, auch innerhalb von nur 5 Tagen. Das sind diese Punkte, wo eben die Märkte vor sich hergetrieben werden durch Anpassung im Bereich der Bewertung dieser Länder durch Ratingagenturen.
Für ein verschuldetes Land bedeutet das eine noch größere finanzielle Belastung für den Staatshaushalt. Allein Italien beklagt, dem Land sei durch die zahlreichen Herabstufungen eine Zusatzbelastung von 120 Milliarden Euro entstanden. Volker Hellmeier sieht Ratingagenturen eindeutig als Verstärker der Krise.
Wenn eine Ratingagentur sagt, reformiert euch oder wir stufen euch herab und den Prozess dann begleitet, der Reform, nachhaltige Reform mit Herabstufung in die Kapitalmarktunfähigkeit, dann ist das ein starkes Stück.
Die Folgen: Arbeitslosigkeit, soziale Kürzungen bis hin zu Unruhen. Werden Ratingagenturen so zu Brandbeschleunigern der Krise? Wir fragen erneut Moody's und bekommen wieder keine Antwort. Standard & Poor's sieht keinerlei Mitschuld.
Wie erklären Sie, dass Sie so häufig Ihre Ratings verändern? Also ein Land wie Griechenland, Portugal hat ja kaum Zeit, Reformen einzuleiten.
Die häufige Veränderung der Ratings in den letzten anderthalb Jahren, sage ich mal, vielleicht 2 Jahren, ist im Wesentlichen dadurch getrieben, dass es eine Form von Spirale gegeben hat, dass schlechte Nachrichten an den Märkten zu sich verschlechternden, und wir reden ja von subjektiven Eindrücken, von teils Panikkäufen oder Verkaufen, zu sich verschlechternden Finanzierungskonditionen geführt haben. Wir sind in eine Kette von Ereignissen reingelangt, in einen Kreisel von Ereignissen hereingekommen, der so einfach nicht zu durchbrechen war.
Sie beeinflussen damit sozusagen, wie es mit einem Land auch unter Umständen bergab geht.
Am Ende des Tages sind nicht wir diejenigen, die entweder Politik bestimmen oder Reformpolitik bestimmen oder Ausgabenpolitik bestimmen. Und wir sind auch nicht diejenigen, die die Anlageentscheidung treffen, sondern wir geben den Marktteilnehmern eine in die Zukunft gerichtete Meinung als Anlagehilfe mit auf den Weg. Die Entscheidungen treffen andere.
Schuldlose Ratingagenturen also, die nur eine Meinung vertreten und damit gerade vor US-Gerichten bisher unantastbar waren.
Fassen wir zusammen. Sie sind bisher kaum haftbar zu machen. Sie sind auf den Finanzmärkten nicht zu umgehen und als privatwirtschaftliche Unternehmen umsatzorientiert. Eine gefährliche Konstellation, sagen selbst neoliberale Wirtschaftsexperten wie Thomas Straubhaar.
Private Ratingagenturen haben letztlich einem obersten Ziel zu dienen. Das ist nämlich, ihre Gewinne zu maximieren und ihre Aktionäre zufriedenzustellen. Und da bleiben die Interessen der Staaten, die sie bewerten, nur sekundär und haben nicht sozusagen die oberste Bedeutung für das Handeln privater Akteure.
Harsche Kritik. Und Straubhaar geht sogar noch einen Schritt weiter. Sagt über die Marktführer der großen Ratingagenturen:
Wenn man sich die Eigentümerstruktur der privaten Ratingagenturen anschaut, dann graust einem eigentlich deswegen, weil ausgerechnet die Eigentümer selber sehr starke Finanzmarktspieler sind, auch selber spekulieren selber mit den Urteilen und von den Urteilen ihrer eigenen Ratingagenturen profitieren können, sodass einfach die Gefahr riesengroß ist, dass sich hinter der Bühne sozusagen die Eigentümer mit ihren Ratingagenturen treffen und etwas ausklungeln, was letztlich zum Schaden der Allgemeinheit wird.
Moody's schweigt auch zu diesem Vorwurf. Standard & Poor's bezeichnet das als Verschwörungstheorie. Doch wie sehen die Eigentümerverhältnisse von Ratingagenturen wirklich aus? Wir schauen uns die zwei größten Agenturen genauer an, sprechen mit Finanzexperten und durchforsten zahlreiche Wirtschaftsdatenbanken. Wir stoßen auf viele bekannte Namen der Finanzwelt, Großbanken, Investment- und Hedgefonds. Sie alle sind vielfältig miteinander verwoben. Auffallend? Banken, die Wertpapiere an den Markt bringen und dafür ein Rating brauchen, sind teils auch Eigentümer der Agenturen, ein Nährboden für Interessenskonflikte. Die Europäische Union hat jahrelang nur zugeschaut, auf Selbstregulierung gesetzt. Dass es diese auffällige Verstrickung einer kleinen Finanzelite tatsächlich gegeben hat, bestätigt uns der EU-Kommissar Michel Barnier.
In der Vergangenheit gab es einige Fälle von finanziellen Akteuren, die Anteilseigner von Ratingagenturen waren, die ihre eigenen Produkte bewertet haben. Es gab schwerwiegende Interessenskonflikte. Es gab keine Transparenz. Und so haben wir mit zahlreichen Regulierungen die Rahmenbedingungen zu all diesen Punkten verbessert.
In Kürze werden diese verbesserten EU-Regeln in Kraft treten. Doch Michel Barnier gibt zu, dass die Macht der Ratingagenturen damit längst noch nicht gebrochen sei.
Sie sind sehr stark, zu stark. Man hat diesen Ratings zu viel Bedeutung zugemessen. Wir müssen die Bedeutung der Agenturen verringern. Die Ratings sollten ein Element unter mehreren sein, aber nicht mehr die Kraft und Konsequenz haben, die sie vor allem mitten in der Krise hatten. Sie sind zu stark und wir wollen aus diesen Ratings wieder etwas Normales machen.
Die Idee einer Art Stiftung Warentest für Ratings ist vorerst gescheitert. Künftig gilt:
Gegenseitige Eigentümeranteile sind weiter erlaubt, erst ab 10% verboten. Ratingagenturen müssen jetzt zwar haften, aber nur bei grober Fahrlässigkeit. Länderratings dürfen nur noch zu bestimmten Terminen veröffentlicht werden, Ausnahmen sind dennoch möglich.
Starke Worte für ein schwaches Ergebnis.
Vom deutschen Finanzminister wollen wir wissen, warum er zusammen mit Ländern wie Großbritannien weitaus sanftere Töne angeschlagen hat als ursprünglich gefordert. Einmal mehr ging es wohl um interessengeleitete Politik in Brüssel.
Warum sind die Bestimmungen, die Barnier wollte, die viel schärfer waren, die viel weiter gingen, dann doch so abgeschwächt worden?
Wissen Sie, wir müssen in Europa Regeln finden, die im Zweifel von 27 Mitgliedstaaten akzeptiert werden. Da gibt es unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Interessenlagen auch. London ist der größte Finanzplatz der Welt, noch immer. Und der britische Finanzminister, Staatskanzler, hat natürlich eine Verantwortung für den Finanzplatz London. Der sagt gelegentlich zu mir: Wolfgang, du musst dir das vorstellen. Für uns in Großbritannien hat der Finanzplatz wirtschaftlich eine Bedeutung wie die Automobilindustrie für dich in Deutschland.
Sprich, Sie hätten auch sich vorstellen können, dass man noch schärfere Regeln verabschiedet?
Wir sind ja auch nicht am Ende. Wir haben inzwischen erkannt, dass aus den Ratingagenturen noch negative Wirkungen kommen können. Und deswegen werden wir sie stärker beobachten. Versuchen sie in Haft zu nehmen, versuchen stärker zu regulieren.
Schäuble sieht die eigentliche Verantwortung wohl eher in der Heimat der Ratingagenturen.
Ich sehe auch mit großer Freude, dass die amerikanischen Aufsichtsbehörden jetzt sagen: Oh, wollen wir doch mal prüfen, ob die nicht haften. Die Amerikaner sind ja ziemlich tough in der Durchsetzung von Haftungsansprüchen. Sorry, die wollen alle viel Geld verdienen und dann sollen sie auch haften.
Schon Anfang Mai geht es um die Haftung von Ratingagenturen. Da stehen Moody's und Standard & Poor's in New York vor einem Distriktgericht. Wieder einmal geht es um falsch benotete Wertpapiere, die Ramsch waren. Dieses Mal aber könnte es spannend werden, denn die zuständige Richterin hat bereits erklärt, sollten sich die Ratingagenturen wieder nur allein auf ihre Meinungsfreiheit berufen, kämen sie damit nicht durch. Noch aber ist ihre ursprüngliche Macht fast ungebrochen. Die Ratingagenturen werden alles tun, um ihren immensen Einfluss auf die Finanzmärkte nicht zu verlieren. Wie enorm der ist, erfahren wir aus erster Hand. Seit über 20 Jahren ist unser Informant in der Ratingbranche tätig. Jerome Fons, früher lange bei Moody's, beschreibt, welche Macht Analysten tatsächlich bei Kunden haben.
Wenn du an einem Tisch gegenüber von Finanzministern sitzt, hast du viel Macht. Du bekommst viel Aufmerksamkeit. Du bist ein Prominenter. Das kann viel zu deinem psychischen Wohlbefinden beitragen. Aber es gibt dir auch das Gefühl, dass du wichtig bist und dass du die Politik beeinflussen kannst.
Meinen Sie, das kommt vor?
Oh ja. Sie schreiben es in Ihre Kommentare. Sagen wir zum Beispiel, um das Rating zu halten oder zu verbessern, muss die Regierung das, das und das machen. Wenn man damit einmal angefangen hat, ist man kein neutraler Gutachter mehr. Du wirst zum Spieler, statt Schiedsrichter zu bleiben.
Ratingagenturen spielen also richtig mit. Ihre Meinungen beeinflussen Wirtschaft, Finanzen und Politik und können damit für jeden einzelnen Menschen gefährlich sein. Gegen das Geschäft der Schattenmacht formiert sich jetzt ein ernstzunehmender Widerstand. Eine Allianz aus Kleinanlegern, Kommunen, Ländern und Justizbehörden. Ihr Ziel? Ratings wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich sein sollen. Nur ein Urteil unter vielen.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieser Folge von Weltschweizer zuzuhören. Die Macht der Ratingagenturen ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber informieren und diskutieren. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie mehr von uns hören möchten, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Wir bei Weltschweizer sind bestrebt, weiterhin relevante Themen anzusprechen, globale Perspektiven zu teilen und zum Nachdenken anzuregen. Bleiben Sie informiert, bleiben Sie engagiert und bleiben Sie mit uns verbunden. Bis zum nächsten Mal.